Dürft eure Bibeln aufschlagen zu 2. Buch Mose, Kapitel 21. Das sind Stellen, die wir vielleicht, wenn wir nicht Vers für Vers durch die Bibel gehen würden, nicht durchnehmen würden. Habt wahrscheinlich noch nicht viele Predigten drüber gehört. Wir studieren gerade das Strafrecht und das Zivilrecht von Israel. Nicht unbedingt schöne, andächtige Stellen, sage ich mal. Ich möchte noch ein paar Anmerkungen machen dazu, dass wir die richtige Sicht davon haben. Diese Vorschriften, diese Rechtsvorschriften, die waren für das Volk Israel zu seiner Zeit. Die können wir nicht unbedingt eins zu eins übernehmen heute. Wir leben in einer ganz anderen Gesellschaft. Wir leben nicht in einer Theokratie, wie es Israel damals war. Die hatten auch keine Polizei, die hatten keine Gefängnisse, also ganz anders als bei uns heute. Es gab viel weniger staatlichen Einfluss, ganz andere Regierungsform, ganz andere Kultur. Aber ich glaube, es sind gute Prinzipien für uns heute drinnen. Das, was wir hier lesen, das ist gerecht, weil Gott hat dieses Recht gegeben und er ist der Maßstab für Gerechtigkeit. Manche Dinge werden herausfordernd sein für uns in diesen Abschnitten, aber wenn du etwas da ungerecht empfindest oder als unfair empfindest, dann heißt das nicht, dass Gott ungerecht ist, sondern heißt das, dass du dein Denken erneuern musst. Gott ist der Maßstab für richtig und falsch, er ist der Maßstab für gut und für schlecht, für gerecht und für ungerecht und nicht du. Er ist der Schöpfer, er ist absolut, du und ich, wir sind subjektiv. Das heißt, wenn du und er unterschiedliche Meinungen haben, dann bist du der, der seine Meinung ändern muss und nicht er, okay? Viele Menschen schnitzen sich ihr eigenes Gottesbild. Eines ist so der gnadenlose Polizist. Gott ist so gnadenlos, gerecht, ohne Wenn und Aber, so wie der Sheriff Apato, glaube ich, heißt er. Hast du von dem gelesen in Amerika, dieser Law and Order Typ? Gott ist gerecht, ohne Wenn und Aber, er wartet nur drauf, dass du sündigst und er ist dir hinterher, er wartet nur drauf, dich zu richten und dich zu verdammen. Das ist so ein Bild, das manche Leute haben und das ist nicht korrekt. Ja, Gott ist absolut gerecht, aber er offenbart sich uns in der Bibel und in Jesus auch als liebevoll und als barmherzig und als gnädig. Wir sehen ja schon im Alten Testament, sein Herz ist nicht zu richten. Selbst wenn er Gericht ankündigt, dann tut er das, um die Menschen zur Umkehr zu rufen, damit er nicht richten muss. Sein Herz ist zu segnen. 2. Mose 34, Vers 6. Der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber, das heißt vor Mose, und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Und wir sehen das bei den Propheten. Gott hat sich früh aufgemacht, Propheten geschickt, um die Leute zu warnen für Gericht. Hunderte Jahre zuvor. Aber ein zweites falsches Gottesbild, das es gibt, und vielleicht ist das bei uns noch vorherrschender, ist dieses Bild von dem lieben Gott. Ah, der liebe Gott. So dieses Bild von dem gutmütigen Opa im Himmel, der keiner Fliege was zuleide tun kann, der alles durchgehen lässt, der alle einfach nur lieb hat und ja, egal was sie tun, egal was sie glauben, der liebe Gott, der überall ein Auge zudrückt, dem letztendlich dann auch alles egal ist, wenn wir das zu Ende denken. Auch das ist ein falsches Gottesbild. Ja, Gott ist die Liebe in Person. Gott ist Liebe, sagt uns die Bibel. Aber du kannst auch nicht lange Bibel lesen, bevor du herausfindest, dass Gott auch gerecht ist. Und dass er ein Gott ist, der Sünde richtet, der Rebellen, der böse Menschen zur Verantwortung zieht, der abtrünnige Kinder züchtigt. Und er tut das mit einem weinenden Herzen, wie wir gerade Dienstagabends im Propheten Jeremia gesehen haben und in den Klageliedern. Aber er ist kein gleichgültiger, seniler, machtloser Waschlappen. Der liebe Gott. Gleichgültigkeit ist eigentlich das Gegenteil von Liebe. Einer, der gleichgültig ist, der liebt nicht. Und unserem Gott ist nicht alles egal. Er sagt nicht, da wurde ein Mensch ermordet und da wurde ein Kind misshandelt, eine Frau missbraucht. Oh, die Menschen sind halt so ein böser Haufen. Naja, was soll ich tun? Ich habe sie ja alle so lieb und am Ende des Tages kriegen alle ein Eis. Die Opfer wie die Verbrecher. Ich habe sie alle lieb. Ich bin der liebe Gott. Leute, so einen Gott könnte ich nicht respektieren und anbeten und lieben. Gott ist es nicht egal, ob du wie Hitler oder Franz von Assisi lebst oder gelebt hast. Es ist nicht egal. Hebräer 10, Vers 31 heißt es, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Als ungerechter, sündiger Mensch in die Hände des heiligen, reinen, allmächtigen Richters. Und deshalb brauchen wir Jesus. Jesus, der uns versöhnt. Dass wir bekleidet werden mit seiner Gerechtigkeit, mit seinem perfekten, heiligen Leben. Er hat einen Weg bereitet für Sünder, um mit Gott Gemeinschaft zu haben, um bestehen zu können. Das ist seine Gnade. Und das war nicht billig, das war sehr, sehr kostspielig, sehr, sehr brutal, wie der Markus ja auch im Abendmahl schön dargestellt hat. Und Gott hat in Jesus unseren Platz eingenommen an unserem Kreuz. Und er hat die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen und bezahlt. Und so kann er gleichzeitig gerecht sein und vergeben. Psalm 112, Vers 4, da heißt es, er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Das ist der wahre Gott. So ist er wirklich. Und er ist anbetenswert in dem, wie er ist. Und wir werden sehen, dass er ein großes Herz hat für die Benachteiligten und für die Misshandelten. Er ist ein Gott, der die Schwachen beschützt, der die Verbrecher zur Rechenschaft zieht. Und so einen Gott kann ich respektieren. Er ist ein Gott, der wunderschön ist. Und wenn wir hier die Rechtsvorschriften für Israel durchlesen, dann sehen wir vielleicht mehr die gerechte Seite Gottes. Aber lasst uns auch das wertschätzen, lasst ihn uns schätzen als gerechten Gott. Auch das ist Teil von seiner Schönheit. Auch wenn Strafrecht nie schön ist, weil Sünde ist immer hässlich. Allein, dass diese Abschnitte hier in der Bibel stehen, das offenbart die tiefe Gefallenheit von uns Menschen. Ich habe das gelesen, durchgelesen, habe mir gedacht, Mann, was für eine Zumutung eigentlich für einen heiligen, reinen Gott, dass er sich herabbeugen muss und diese Dinge regeln muss, was geschehen soll, wenn ein Mensch einen anderen umbringt oder betrügt oder wenn Menschen einander entführen und misshandeln und berauben und vergewaltigen und was sie tun sollen, wenn Menschen Sex mit Tieren haben. Ah, sind wir krank? Ich meine, mir ist es fast peinlich. Ich schäme mich, dass Gott überhaupt solche Dinge ansprechen muss wegen uns. Weil es Menschen gibt, die sowas wirklich tun. Und diese Abschnitte sind hässlich nicht wegen Gott, sondern wegen uns. Wenn wir diese Kapitel lesen, dann sollte es eigentlich uns mit Scham und mit Demut erfüllen und mit Bußfertigkeit. Ich bin auch dankbar, dass wir einen Gott haben, der gewillt ist, sich mit unserem Schmutz abzugeben, der auch alles getan hat, um es wieder gut zu machen. Und mit den Vorbemerkungen, lasst uns in unseren Text gehen heute. Heißes Eisen, es geht um die Todesstrafe. Wann habt ihr die letzte Predigt darüber gehört? Oh, Herr, hilf mir. Nochmal, erstens, es gab keine Gefängnisse damals. Wäre auch unpraktisch gewesen, vor allem in der Wanderung. durch die Wüste. Also für ganz schlimme Verbrechen wurde die Todesstrafe verhängt, für geringere Verbrechen wurde Wiedergutmachung gefordert. Das Zweite, was wir bei dem Thema hier sehen müssen, viele Regeln, die wir hier lesen, in diesen nächsten zwei Kapiteln vor allem, sind Anweisungen für Richter. Das heißt, es geht hier nicht um persönliche Verletzungen, um ein Unrecht, das jemand mir angetan hat, sondern das sind Anweisungen für Richter, die darüber richten, über etwas, was ein anderer wieder einem anderen angetan hat. Und von einem Richter wird erwartet, dass er gerecht ist, dass er Recht spricht. In Römer 13 sehen wir das auch, da hat Gott gesagt, Gott hat der Regierung das Schwert gegeben. Und das war die Todesstrafe im Römischen Reich damals. Es ist damit gemeint. Also Regierung, Richter, auch sollen Gottes Gerechtigkeit widerspiegeln. Nicht unbedingt Gottes Barmherzigkeit, das ist nicht ihr Auftrag. Ein guter Richter soll nicht seinen eigenen Empfindungen und Emotionen folgen und seine eigenen Meinungen einfließen lassen. So, auch gestern hatte ich einen guten Tag, da hatte ich meinen barmherzigen Tag. Also habe ich gesagt, ist schon gut, Herr Mörder, ist okay, darf nach Hause gehen. Aber heute hatte ich Stress mit meiner Frau, heute bin ich gereizt, heute habe ich meinen unbarmherzigen Tag. Außerdem gefällt mir dein Gesicht nicht, also kriegst du zweimal lebenslänglich für deinen Ladendiebstahl. Das wäre nicht okay. Vom Richter wird erwartet, dass er einfach Recht spricht, dass er das, was im Gesetz steht, umsetzt. Ein Problem, das wir heute haben, ist, dass wir teilweise Richter haben, die manchmal auch politische Aktivisten sind. Habe ich erlebt in meinem Verfahren gegen die Rundfunkzwangsgebühren. Ein Stück weit politische Verfahren, wo der politische Wille durchgesetzt wird, aber eigentlich gegen das Grundgesetz und gegen die Menschenrechte. Wir sehen es ganz besonders deutlich beim obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Ihr kriegt das mit, dass da sehr intensiv darum gerungen wird, welche Partei ihren Kandidaten in das Richteramt hieven kann, weil dann die Urteile eben dementsprechend auch anders ausfallen. Aber so soll es eigentlich nicht sein. Ein Richter sollte einfach Recht sprechen. Der sollte keine Gesetze machen, das widerspricht der Gewaltenteilung. Er sollte einfach Recht sprechen, das heißt das Gesetz anwenden. Nicht uminterpretieren oder was Neues schaffen. Also Gottes Auftrag an die Regierung, auch für die Richter, ist Gerechtigkeit. Das müssen wir klar sehen. Hier in diesen Abschnitten geht es um Gerechtigkeit. Jesu Auftrag an uns persönlich ist Barmherzigkeit, Vergebung. Uns hat er in der Bergpredigt Dinge gesagt wie liebe deine Feinde. Und wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm noch die linke hin. Und wenn dich einer zwingt, dein Gepäck 1 Kilometer zu tragen, dann trag's noch 2 Kilometer für ihn. Das ist, wenn dir persönlich Unrecht angetan wird. Dann musst du nicht auf dein Recht pochen, sondern du kannst vergeben, du kannst deinem Schuldner entgegenkommen. Und wir werden es auch schon im Gesetz sehen, in gewissen Fällen konnten Opfer zum Beispiel durch ein Sühnegeld annehmen, statt den Schuldigen hinzurichten. Aber Jesus hat natürlich das noch viel radikaler, in viel weiterem Ausmaß formuliert im Neuen Testament. Wenn ich auf die Backe schläge, dem halt die andere hin. Wow. Das ist ganz schön herausfordernd, oder? Da geht es um persönliche Verletzungen, um persönliches Unrecht, was dir angetan wurde. Es geht hier übrigens auch im Kontext nicht in der Bergpredigt um Vergehen, wo dein Leben bedroht wird. Es geht um persönliche Misshandlung. Und Gott sagt im Wesentlichen, du sollst dich nicht rächen. Du sollst vergeben und des Reiches Gottes willen. Aber hier geht es um was anderes. Im Strafrecht von Israel geht es um das Vergehen gegen eine dritte Person, gegen ein Opfer. Und das Gesetz, die Richter sollten das Opfer und die Gemeinschaft schützen. Also hier gilt Gerechtigkeit, nicht Barmherzigkeit. Ist euch der Unterschied klar? Ich denke, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ist hier kein Widerspruch zu dem, was Jesus gesagt hat im Neuen Testament. Nee, er spricht hier zu ganz unterschiedlichen Gruppen, für ganz unterschiedliche Situationen. Also okay, lasst uns in den sauren Apfel beißen und über die Todesstrafe reden. Vers 12. Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Das ist Gottes Wort. Auf Mord stand die Todesstrafe in Israel. Der Grund dafür ist der Wert des menschlichen Lebens. Wir sehen in 1. Mose 9, dass Gott selbst die Todesstrafe für Mörder eingesetzt hat. 1. Mose 9, Vers 5, wenn ihr mitlesen wollt. Da sagt Gott, jedoch euer eigenes Blut, sprich Leben, euer eigenes Leben, werde ich einfordern im Gegensatz zu dem Blut, das heißt dem Leben von Tieren. Die hat Gott den Menschen nämlich zum Essen gegeben, da in 1. Mose 9. Das wird manchen nicht gefallen. Wenn es dir nicht gefällt, dann red mit Gott drüber. Heißt nicht, dass du nicht Vegetarier sein darfst. Du hast alle Freiheit dazu. Aber es heißt, dass es keine Sünde ist, wenn du kein Vegetarier bist. Wenn du sekundärer Vegetarier bist wie ich. Also ich esse das, was die Pflanzen isst. Gott macht einen Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Der Mensch ist im Gegensatz zum Tier im Ebenbild Gottes als Person erschaffen. Geschaffen als sein Gegenüber. Gott hat seinen Lebensatem, seinen Geist dem Menschen eingehaucht. Da ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Menschen und einem Tier. Leute, ein Mensch ist in Gottes Augen, und das ist die Wahrheit, ein Mensch ist mehr wert als alle Tiere dieser Welt zusammengenommen. Und es wird denen nicht gefallen, die lieber Menschen ausrotten wollen, um Tiere zu beschützen. Von denen gibt es auch gar nicht wenige. Oder denen, die den Mensch nur als Tier sehen, die sagen, ja, wir stammen doch vom Affen ab, oder? Diese Philosophie ist die Ursache von den größten Grausamkeiten der Menschheitsgeschichte. Wenn Menschen sich selber und andere Menschen als Tiere sehen, dann dauert es nicht lange, bis sie einander auch so behandeln. Leider. Wie wir denken, das hat Konsequenzen. Aber die Wahrheit ist, dass jeder einzelne Mensch unendlich viel wert ist. Jesus schätzt dich so sehr, dass er Jesus für dich gegeben hat. Den einzigen Sohn Gottes, den perfekten. Und Jesus hat sein perfektes, heiliges Leben für dich gegeben. So viel bist du ihm wert. Egal, ob du jung bist, ob du alt bist, ob du geboren bist oder ungeboren bist, ob du behindert bist oder normal bist, was immer normal ist. Ich bin normal natürlich, wer sonst? Gott hat dich geschaffen. Gott hat dich gewollt. Gott hat sich selbst für dich gegeben und das ist dein Wert. Und deswegen ist das auch der Wert deines Mitmenschen. Und dieser Wert ist eigentlich die Grundlage für die Todesstrafe. Gott sagt da, euer eigenes Blut, euer eigenes Leben werde ich einfordern. Von jedem Tiere werde ich es einfordern. Und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Manche sehen die Todesstrafe als Verachtung von menschlichem Leben. Das Gegenteil ist wahr. Gott hat sie eingeführt aus Achtung vor dem menschlichen Leben. Menschenleben ist ihm heilig. Es ist heilig, es ist ihm heilig, es ist ihm wertvoll. Und niemand darf das Leben eines Menschen nehmen als Gott selbst, der es gegeben hat. Deswegen ist Mord immer auch gleichzeitig Blasphemie, weil ein Mensch sich selbst zu Gott macht und sich als Gott aufspielt. Geringschätzung von Menschen und Gott. Und Gott sagt, das lasse ich nicht durchgehen. Rühre ja nicht an, was mir heilig ist. Wenn du das tust, dann kriegst du die ernsteste Konsequenz, die es gibt. Und wir haben, als wir über das sechste Gebot, du sollst nicht morden, gesprochen haben, auch gesagt, dass sich dieses Gebot nicht auf die Todesstrafe bezieht, sondern wieder auf dich persönlich. Du darfst als Günther Weber keine andere Person umbringen oder ermorden. Wir können eines sicher sagen als bibelgläubige Christen, ganz klar, Todesstrafe ist gerecht, solange sie nicht missbraucht wird, zum Beispiel um politische Gegner aus dem Weg zu schaffen, was auch öfter mal vorkommt. Und das mag ein mögliches Argument dagegen sein. Wir leben heute nicht mehr in einer Theokratie wie Israel, in der Mose direkt zu Gott kommen konnte und Gott direkt die Fälle vorlegen konnte und Gott sich notfalls persönlich um Recht gekümmert hat. Unsere Regierungen bestehen teilweise aus sehr sündigen, gegen Gott rebellischen Menschen. Aber Todesstrafe ist nicht an sich ungerecht, sonst müssen wir nämlich sagen, Gott ist ungerecht. Aber er ist der Maßstab für Gerechtigkeit, was er als Recht sieht, ist gerecht. Okay, wie fühlt ihr euch dabei? Fühlt ihr euch wohl dabei? Ich möchte euch herausfordern, biblisch zu denken. Und das bedeutet, dass wir bei Gott und bei seinem Wort anfangen. Und diese schwierigen Textstellen sind vielleicht für uns eine Herausforderung, ein Lehrstück, biblisch zu denken. Nicht bei uns, unseren Gefühlen, nicht bei unserer Kultur anzufangen, sondern bei Gott anzufangen. Und ist uns allen bewusst, in Europa denkt die Mehrheit der Menschen ganz anders über die Todesstrafe. In der EU ist die Todesstrafe das rote Tuch, die rote Linie. Das sehen wir bei den Beitrittsgesprächen mit der Türkei zum Beispiel. Ich würde sagen, die Türkei hat viel größere Probleme als die Todesstrafe. Aber das ist die rote Linie, wo die EU sagt, wenn ihr die Todesstrafe einführt, dann könnt ihr nicht Teil von uns sein. Das absolut Groteske und Widersprüchliche ist aber, dass gleichzeitig die osteuropäischen Staaten wie Polen zum Beispiel unter Druck gesetzt werden, Abtreibungen zu liberalisieren und so frei wie möglich anzubieten, denn sonst droht ihnen die EU auch Konsequenzen an. Und das ist so verrückt, das zeigt, wie sehr unser Gerechtigkeitsempfinden verloren gegangen ist und verdreht ist. Auf der einen Seite wird die Hinrichtung von überführten Mördern nach einem hoffentlich fairen Gerichtsprozess als das Schlimmste, was es überhaupt gibt, verdammt. Und auf der anderen Seite wird der Mord an völlig unschuldigen, wehrlosen, ungeborenen Menschen, den Schwächsten unserer Gesellschaft, gefordert und mit Millionen, wenn nicht Milliarden, gefördert. Und es wird als Menschenrecht, als Frauenrecht, als humane Errungenschaft gefeiert. Und es wird zig Millionenfach praktiziert in Europa. Das ist zum Aus der Haut fahren. Empfindet ihr das nicht auch so? Also, wie widersprüchlich ist dieses Denken? Da müssen wir uns ja bei Hitler entschuldigen. Die Menschen, die dieses Recht übrigens gegen die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung damals in die Welt gesetzt haben und es in Gesetze gegossen haben und es aufrechterhalten, die haben mehr Menschen auf dem Gewissen als der Massenmörder und Verbrecher Adolf Hitler. Das ist der Skandal unserer heutigen Zeit, der Holocaust unserer heutigen Zeit. Aber Gott liebt jeden einzelnen von diesen ermordeten Babys. Und diese Gesetzesmacher werden eines Tages in derselben Reihe wie Hitler und Stalin und Pol Pot und wie sie alle heißen, vor Gott stehen und sich verantworten müssen für dieses Unrecht. Nur weil es bei uns als Recht gilt, heißt es nicht, dass es Recht ist. Gott ist der Maßstab. Und ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber ich persönlich diskutiere gar nicht mit jemandem über die Todesstrafe, der für die Abtreibung ist. Das ist so verrückt. Ich frage auch immer Tierschützer, bevor ich irgendwas unterschreibe, wenn sie da Unterschriften sammeln, wie sie zur Abtreibung stehen vorher. Ja, Gott lehrt uns, dass wir auch verantwortlich mit der Schöpfung umgehen sollen. Und ich weiß nicht, ob wir Robbenbabys töten sollen, wenn wir das Fleisch nicht essen oder das Fell nicht wirklich brauchen, um uns zu wärmen, sondern nur aus Eitelkeit. Und bin auch dafür, dass man Schlachtvieh artgerecht hält. Aber ein Mensch, der Tiere retten will und es gleichzeitig gut findet, Menschen zu ermorden, den kann ich persönlich nicht für ernst nehmen. Das kann ich nicht unterstützen. Und viele von diesen Organisationen teilweise haben so diese Weltsicht, es wäre gut, ein paar Menschen auszurotten, um die Tiere und die Natur zu beschützen. Da muss man genau hinsehen, da muss man genau recherchieren, bevor man da sein Häkchen drunter macht. Aber der Punkt ist, unsere postchristliche EU, unser postchristliches Europa ist oft total verrückt, wenn es um die moralische Bewertung von Dingen geht. Kann ein Christ für die Todesstrafe sein? Ich würde sagen, ja. Muss ein Christ für die Todesstrafe sein? Ich würde sagen, nicht unbedingt. Man kann nur nicht biblisch argumentieren, dass es prinzipiell falsch ist oder dass es Unrecht ist. Man kann mit der Gefallenheit des Menschen argumentieren, wie ich vorhin gesagt habe. Man kann mit der Absolutheit argumentieren. Bei Fehlurteilen lässt sich schwer rückgängig machen, die Todesstrafe, wenn man nachher draufkommt, der war es gar nicht. Obwohl das jetzt heute bei der DNA-Analyse hoffentlich nicht mehr so oft vorkommt. Ich überlasse es jedem persönlich, sich seine Meinung zu bilden, aber aus Gottes Wort. Bibeltreue Christen sind in der Geschichte dazu unterschiedlichen Überzeugungen gelangt. Für mich ist es sowieso angesichts des millionenfachen Abtreibungsmordes in unserem Land ein totaler Nebenschauplatz. Ich glaube, kein Nachfolger Jesu, der klar denkt, kann für Abtreibung sein. Und ich glaube, wir Christen, wir müssen an der vordersten Front sein, wenn es darum geht, pro-life zu sein, für das Leben zu sein, für die Ungeborenen, für die Alten, für die Behinderten, für die Abgelehnten, für alle Menschen. Lass uns das als Anwendung für uns persönlich mitnehmen heute. Wir wollen Lebensbringer sein. Als Jünger Jesu, als Menschen, die Gott kennen. Heißt so, vor allem, dass wir ihnen das ewige Leben bringen. Das ist das wichtigste Leben. Lasst uns die gute Nachricht weitersagen. Aber Christen waren auch immer an vorderster Front, wenn es darum ging, Leidenden zu helfen oder Schwachen zu helfen, das Leben von Menschen besser zu machen, Gutes zu tun. Also nimm dir das als Anwendung mit für diese Woche. Wo kannst du pro-life sein diese Woche? Wo kannst du ein Lebensbringer sein? Wessen Leben kannst du diese Woche ein bisschen besser machen? Wem kannst du die gute Nachricht weitergeben? Wir Christen, wir wollen pro-life sein im umfassendsten Sinn des Wortes. Wir wollen das Leben feiern, wir wollen das Leben schätzen, wir wollen Menschen schätzen, vor allem auch die, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, weil sie vielleicht alt sind oder krank sind oder dem Schönheitsideal von Barbie und Co. nicht entsprechen oder weil sie nicht von hier sind, sondern Ausländer sind, was immer. Lasst uns weiterlesen, nachdem wir schon einen ganzen Vers durchgenommen haben heute. Vers 13. Auf Mord stand Todesstrafe in Israel, aber nicht auf Totschlag. Da wurde ein Unterschied gemacht, wie auch in unserem Gesetz. Also unser Recht steht ja zumindest zu einem guten Stück weit ja auf der christlich-jüdischen Tradition. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat es seiner Hand widerfahren lassen, Dann werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Also er hatte nicht geplant, irgendjemanden umzubringen, sondern es war ein Unfall, es war nicht Absicht. Zum Beispiel in 5. Mose 19 wird ein Unfall beschrieben, wo jemand Holz gehackt hat und der Kopf von der Axt ist von dem Holzstiel gefallen und hat einen anderen erschlagen. Ein blöder Unfall. Für solche Fälle hat Gott Zufluchtsstädte eingerichtet, wohin der Totschläger fliehen konnte vor der Rachsucht der Angehörigen des Getöteten und wo er Schutz finden konnte und einen gerechten Prozess finden konnte. Wie gesagt, es gab damals keine Polizei, es gab damals Bluträcher, war meistens ein naher Verwandter, der dafür verantwortlich war, das Recht auszuführen sozusagen. Und der war nicht immer rational, wir können uns reinversetzen. Der hat nicht immer klar gedacht und gerecht gedacht, wenn er in seinen ersten Hass, in seinen ersten Emotionen. Und Gott hat Zufluchtsstädte bereitgestellt, wo ein Totschläger beschützt wurde, wo er einen fairen Prozess bekommen hat. Da gab es Richter, die das beurteilt haben. Und wenn er einen Menschen nicht absichtlich ermordet hat, dann durfte er sicher wohnen in dieser Zufluchtsstadt bis zum Tod des hohen Priesters, interessanterweise. Und dann durfte er frei sich bewegen. Und wenn er überführt wurde, wenn die ganze Situation untersucht wurde von den Richtern und es kam heraus, er war ein Mörder, er hat ihn absichtlich ermordet, dann wurde er seiner Gerechtigkeit, seinem gerechten Urteil zugeführt. Die Zufluchtsstädte sind ein Bild für Jesus Christus, übrigens im Alten Testament. Er ist Gottes Zufluchtsort für uns, für Gesetzesbrecher, für Sünder. Denn gemäß Gottes Maßstab sind wir alle Mörder. Erinnert ihr euch, Jesus hat gesagt, wenn du nur Hass hast in deinem Herzen, dann bist du eigentlich schon ein Mörder deines Bruders geworden. Und vielleicht ist der eine von uns schon mal ein Rufmörder geworden, hat schon mal schlecht geredet über einen anderen, kann das vorkommen? Ja, bei uns einer, ja, ich weiß. Ich habe gehört, in anderen Gemeinden kommt das öfter vor. Der Punkt ist, wir sind alle schuldig. Wir sind alle Mörder, wenn wir Gottes Maßstab anlegen. Wir haben den Tod verdient. Aber weil unser Hohepriester Jesus für uns gestorben ist, unseren Platz eingenommen hat, können wir frei sein, können wir leben. Er ist unsere Zufluchtsstadt. Hebräer 6, Vers 18 steht, wir haben unsere Zuflucht dazu genommen, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Das heißt, Jesus zu ergreifen, was er für uns getan hat. Hast du das schon getan? Das ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Jesus zu ergreifen, den Retter. Vers 14. Doch wenn jemand an seinem Nächsten vermessen handelt, indem er ihn hinterlistig umbringt, von meinem Altar sollst du ihn wegnehmen, damit er stirbt. 1. Könige, Kapitel 1 und Kapitel 2, da sehen wir Adonia und Joab, wie sie in den Tempel laufen und die Hörner des Altars ergreifen. Das war so ein offizielles Gnadengesuch, ein Flehen nach Barmherzigkeit. Und was Gott hier in Vers 14 sagt, im Wesentlichen ist keine Barmherzigkeit für den vorsätzlichen Mörder. Gottes Auftrag an die Richter war, Gerechtigkeit zu üben, nicht Barmherzigkeit. Vers 15, wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass er in seiner Gewalt gefunden wird, der muss getötet werden. Entführung, Kidnapping, das ist so ein furchtbares, großes Unrecht an den Opfern, an der Familie. Denkt an Menschenhandel, Human Trafficking, wo Frauen, Kinder, Teens verkauft werden, entführt werden zur Prostitution oder für Verbrechen oder im Krieg als Kindersoldaten oder zur Sklaverei gezwungen werden. Auch in den IS-Gebieten sehen wir das heute, also ganz, ganz furchtbar. Gott hat die Todesstrafe dafür gesetzt. Also in Israel damals gäbe es keine Sklaverei, wie es früher in unseren Breiten praktiziert wurde, wo schwarze Afrikaner entführt wurden aus Afrika und versklavt wurden. Darauf stand die Todesstrafe in Israel. Gott hat ein Herz für die Opfer, Gott hat ein Herz für die Schwachen. Zum Abschluss nochmal zwei herausfordernde Verse. Einen haben wir schon gelesen, Vers 15. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Und Vers 17, wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, muss getötet werden. Oh oh. Lass uns beten und nach Hause gehen. Können wir uns jetzt nicht drücken davon, ha? Wie viele von uns wären heute noch hier, wenn wir das praktizieren würden? Viele Ausleger glauben, dass es beim Schlagen von Vater und Mutter im Kontext hier um Totschlag geht auch und dass es bei Fluchen von Vater und Mutter um die Drohung geht, ihn tot zu schlagen oder sie tot zu schlagen, dass es ein Wort ist nicht unbedingt an kleine Kinder, sondern an Erwachsene. Im Kontext spricht Jesus zumindest in dem Kontext darüber, in Markus Kapitel 7, da zitiert er nämlich diesen Vers. Aber wenn wir das erstmal lesen, ist es ziemlich krass, oder? Kommt uns fast fehl am Platz vor in dieser Liste von Mord und Entführung, genauso wie uns Habsucht ein bisschen übertrieben vorkommt in der Liste von Ehebruch und von Knabenschändern. Aber Gott sieht die Dinge manchmal anders als wir. Wir haben so unsere, naja, Bagatellsünden, wo wir sagen, oh, das ist jetzt kein großes Problem, wenn ich habsüchtig bin, wenn ich Geld und Luxus für mich selber aufhäufe und nicht teilen will mit anderen. Gott sagt, naja, das ist ungefähr so schlimm, wie einen Knaben zu missbrauchen. Irgendwie, wie gesagt, haben wir ein bisschen verdrehte Wertmaßstäbe. Aber das fünfte Gebot war Gott sehr wichtig. Du sollst Vater und Mutter ehren. Familie ist die Grundlage der Gesellschaft. 5. Mose 27, diese Stelle am Ende vom 5. Buch Mose, wo Gott Segen und Fluch über Israel ausruft und sie haben das bestätigt. Da wurde ausgerufen, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk sagte, Amen, so soll es sein. Wir treten ein in diesen Bund mit dem Herrn. Und die Wahrheit ist, wer Vater und Mutter nicht respektiert, der wird auch den Lehrer oder die Lehrerin nicht respektieren und nicht den Chef und nicht die Regierung und so weiter und so fort. Und unsere Gesellschaft illustriert das sehr gut, denke ich. Das wird in Israel nicht geduldet. Zumindest nicht für einen Sohn, der eine rebellische Haltung hatte, der andauernd respektlos seinen Eltern gegenüber war. Und wie gesagt, spricht hier nicht nur zu kleinen Kindern, sondern wir dürfen uns als Erwachsene durchaus angesprochen fühlen. 5. Mose 21, wenn ihr mitlesen wollt, die Verse 18 bis 21 werde ich lesen. 5. Mose 21, ab Vers 18. Wenn ein Mann einen störrischen und widerspenstigen Sohn hat, der auf die Stimme seines Vaters und auf die Stimme seiner Mutter nicht hört, und sie züchtigen ihn, er aber hört weiterhin nicht auf sie, dann sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und ihn hinausführen zu den Ältesten seiner Stadt und zum Tor seines Ortes, das war der Gerichtssaal. Also sie durften nicht eigenhändig den Sohn richten, sondern sie sind vor Gericht gegangen. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig, er hört nicht auf unsere Stimme, er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, dass er stirbt. Du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen und ganz Israel soll es hören und sich fürchten. Krass, ne? Wir lesen eigentlich nirgendwo in der Bibel, dass dieses Gesetz jemals ausgeführt wurde, dass wirklich jemals ein rebellisches Kind oder rebellischer erwachsener Sohn oder Tochter hingerichtet wurde. Vielleicht hat die Abschreckung gewirkt. Teil von Strafrecht ist ja natürlich, abschreckend zu wirken. Vielleicht war der Respekt vor den Eltern doch groß genug damals, oder die Eltern haben es nicht übers Herz gebracht, ihre Kinder vor Gericht zu zehren. Wir wissen, bis zur Zeit von Jesus haben die Pharisäer und die Schriftgelehrten schon ihre Ausreden erfunden, warum die Kinder ihre Eltern nicht ehren müssen. Wenn du sagst, oh, das ist Korban, was mache ich, Versorgung, ich sollte eigentlich meine Eltern versorgen, aber ich will sie nicht versorgen, dann weihe ich das einfach dem Herrn und dann muss ich sie nicht versorgen. Und Jesus hat ihnen im Prinzip gesagt, hey Leute, das ist böse, und in dem Kontext hat er diesen Vers zitiert. Also Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass es nicht zu kleinen Kindern spricht, sondern zu uns, wie wir mit unseren alten Eltern umgehen. Anwendung für uns heute, Kinder, Teenager, erwachsene Kinder, respektiert eure Eltern, ehrt eure Eltern. Und ihr Eltern, erzieht eure Kinder in der Zucht des Herrn. Das wird uns auch gesagt im Epheserbrief. Wir haben gesehen hier in 5. Mose, Züchtigung, Konsequenz für eine falsche Einstellung der Kinder war Teil davon. Teil der Verantwortung der Eltern. Also ihr Eltern, habt keine Angst davor, Eltern zu sein. Ihr seid nicht berufen, unbedingt die besten Freunde eurer Kinder zu sein. Ihr seid berufen, Eltern zu sein. Habt keine Angst davor, Respekt einzufordern. Und das müssen unsere Kinder als kleine Kinder lernen. Ihr merkt, wenn sie Teenager sind, dann wird es viel, viel schwerer sein, ihnen das noch beizubringen, wenn sie es nicht bis dahin schon gelernt haben. Dann ist es wirklich krass, dann ist es wirklich schwierig. Klammerbemerkung vielleicht noch zum Abschluss. Im Neuen Testament wurde die Todesstrafe ersetzt durch Gemeindezucht, wenn ihr das studiert, für Gottes Volk. Also, lasst uns pro Life sein, für das Leben sein. Lasst uns Gottes Gerechtigkeit schätzen. Lasst uns Menschenliebhaber und Menschenwertschätzer sein. Und lasst uns stark sein in der Gnade, die Jesus Christus uns gebracht hat. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort, auch für die krassen Stellen in deinem Wort, die uns echt herausfordern. Aber ich danke dir, dass überall in deinem Wort was für uns drin ist, was für uns heute in unser persönliches Leben spricht. Und ich danke dir auch, dass wir in allem, auf jeder Seite im Alten Testament Jesus sehen können und das, was er für uns getan hat. Und Jesus, ich danke dir so sehr für die Gnade, dass wir aus Gnade leben dürfen, nicht aus Gesetzlichkeit, dass wir Beziehung mit Gott, dem Vater, haben dürfen, wegen dem, was du für uns getan hast, nicht wegen dem, was wir tun, denn dann wären wir alle für immer verloren. Denn wir wissen, wir haben das Gesetz nicht gehalten, aber du hast es für uns getan. Und so stärke uns in deiner Gnade. Und Vater,